Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Läuft. Aufnahme läuft.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, wir sind zwei Historiker, wir erzählen uns gegenseitig Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch?
Ja, natürlich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wir haben letzte Woche gesprochen über die Belagerung von Masada im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende.
Nach der Zeitenwende, aber fast richtig.
Im ersten Jahrhundert nach der Zeitenwende. Und zwar war es der Schlusspunkt des jüdischen Krieges.
Ganz genau. Schön zusammengefasst. Danke, Daniel. Und nachdem wir uns immer abwechselnd eine Geschichte erzählen, bist du diese Woche dran. Und deswegen würde ich mich jetzt freuen, wenn ich mich zurücklehnen könnte, um einfach deiner Geschichte zu lauschen.
Was sollte dich daran hindern, Richard, dich zurückzulehnen?
Du könntest sagen, ich bin diese Woche leider nicht dazugekommen, deswegen musst du eine Geschichte erzählen.
Ach so, nee, ich habe was vorbereitet.
Sehr gut.
Und wir springen.
Vorbildlich.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel.
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ihr ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code Geschichte in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Wir springen heute mal wieder in die frühe Neuzeit. Und es wird diesmal eine biografisch geprägte Episode. Und es geht, wie in meiner letzten Folge auch schon, um das Thema Kolonialismus.
Okay.
Wir sprechen nämlich über das Leben eines Mannes, der beinahe vergessen wurde. Aber dieser Mann, um den es jetzt gehen wird, der hat nicht nur eine interessante Lebensgeschichte, es sind vor allem auch die Umstände und Kontexte, in denen er gelebt hat, die ich sehr interessant fand und anhand derer man viele Geschichten erzählen kann. Und einige davon möchte ich jetzt mal erzählen, habe ich vorbereitet.
Sehr gut.
Es geht heute um Christian Gottlieb Prieber. Hast du diesen Namen schon gehört?
Nein.
Das würde mich ja auch sehr wundern, denn Christian Gottlieb Priewer war zu Lebzeiten keine bekannte Persönlichkeit und es ist auch heute eigentlich nicht. Gäbe es da nicht ein paar Historikerinnen und Historiker, die sich mit ihm beschäftigt haben? Zunächst mal zu dem Teil der Geschichte, der noch nicht besonders außergewöhnlich ist. Priewer ist 1697 in Zittau geboren. Und du fragst dich völlig zu Recht, wo ist Zittau? Wo liegt Zittau?
Ja.
Zittau liegt in Sachsen, im heutigen Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. Mhm. Und dort wächst er in einer recht wohlhabenden Familie auf. Also sein Vater ist Tuchhändler und Priewer wird Jurist. Er promoviert dann in Erfurt und kehrt nach seiner Promotion zurück nach Zittau, wo er dann als Jurist arbeitet, als Oberamtsregierungsadvokat. Mhm. Er heiratet dann auch und zwischen 1723 und 1732 bekommt seine Frau 7 Kinder. Und ja, bis dahin also nichts Außergewöhnliches für diese Zeit. Aber dann passiert was. Wir wissen nicht genau, wann Priewer Zittau verlässt. Irgendwann in den frühen 1730er Jahren muss es auf jeden Fall gewesen sein. Denn wir wissen es nicht genau, weil es eben keine Dokumente dazu gibt. Priewer verlässt also seine Familie, geht nach London und es verliert sich so ein bisschen seine Spur. Aber ab 1735 taucht er wieder auf. Und zwar bucht er ein Ticket für die Überfahrt nach Nordamerika. Denn er hat in London seine Ansiedlung in Georgia beantragt. Das heißt, er hat dort einen Antrag gestellt auf Landzuteilung. Und wie kommt er jetzt da drauf? Also kannst du dich an die Folge über die Mohawks erinnern?
Natürlich. Habe ich ja selber gemacht.
Richtig. Das war Folge, das war Folge 94. Wer zittert nicht vor den Mohawks?
Ja.
Und da war es ja so, dass es Abgeordnete der Mohawks gab, die nach London kamen.
Ja.
Die als die 4 Könige bezeichnet wurden. Die waren im Jahr 1710 in London. Und so eine ähnliche Geschichte spielt sich jetzt auch ein paar Jahre später nochmal ab. 1730 kommt ein Sir Alexander Cumming mit einer Abordnung von Cherokees nach London.
Okay.
Und das war auch ein großes gesellschaftliches Ereignis. Also diese Abordnung wird auch häufig bezeichnet als die 7 Cherokee-Häuptlinge. Mhm. Und das führt nicht das direkt, aber das hat auf jeden Fall, das hängt zusammen mit der Gründung von Georgia im Jahr 1732. Mhm. Weißt du was über Georgia in den Anfangsjahren?
Nein, gehe mal davon aus, dass es nach dem König benannt worden ist, oder?
Genau, aber es ist zwar nach dem König benannt, es ist aber trotzdem keine gewöhnliche Kolonie, denn Georgia war zunächst mal ein soziales Experiment. Okay. Es war nämlich ein Projekt, an dem das als Zufluchtsort für alle Verfolgten gedacht war, und zwar beruhend auf christlichen Grundsätzen. Und es wurde gegründet von 22 Trustees. Die werden auch häufig bezeichnet als 22 Philanthropen, die sich also zu diesem kolonialen Unternehmen vereinigt haben. Und die wollten erklärtermaßen Schuldnern, verarmten Bauern und verfolgten Protestanten aller Länder die Chance für einen Neuanfang eröffnen. Und von diesen 22 ist dann aber nur einer tatsächlich auch nach Georgia gegangen. Das war der James Oglethorpe. Von dem werden wir dann später auch noch hören. Mhm. 3 Gesetze unterschied Georgia von anderen Kolonien. Zum einen, es gab Branntweinverbot, Sklaven waren verboten und Großgrundbesitz waren verboten. Das hielt allerdings nicht besonders lange, denn ab 1750 wurde dann dort auch die Sklaverei eingeführt. Und interessant finde ich auch, in Georgia herrschte zwar Religionsfreiheit, aber es herrschte Ansiedlungsverbot für Katholiken.
Okay.
Man muss sich auch vorstellen, das ist ja auch die Zeit der Gegenreformation. Also man hat dort also versucht auch, es war eben auch die Idee, dort Protestanten zu schützen oder ihnen Zuflucht zu geben. Ja, also mit Priewer kommen noch andere religiöse Gruppen dann nach Georgia. Also unter anderem die reformierte Salzburger, die bekannt sind als Ebenezer, und auch reformierte böhmische Brüder oder Herrenhuter. Es gab jedenfalls eine große Gruppe an religiös Verfolgten, die auch aus dem deutschen Sprachraum, die zu dieser Zeit nach Georgia kamen. Um das noch abzuschließen, das Experiment in Georgia ist dann relativ schnell gescheitert. Also 1752 endet dann die Leitung der Trustees und das Gebiet wurde dann offiziell britische Kolonie.
Okay.
Es ist also jetzt zu vermuten, dass Priber während seines London-Aufenthalts, also als diese Cherokees dort waren, irgendwie davon Wind bekommen hat und dann 1735 beantragt, dort auch Land zu bekommen. Es kommt dann zur Überfahrt. 1735 kam Priber nach Charlestown in South Carolina an. Und er zieht jetzt aber nicht weiter nach Georgia. Wir wissen nicht warum, aber er bleibt erstmal da und bewirbt sich dann in South Carolina um eine Landzuteilung für 6 Personen. Und nachdem er dann das Land zugeteilt bekam, zieht er dann aber weiter nach Westen und nimmt dieses Land nie in Anspruch und schließt sich jetzt einer Cherokee-Siedlung an. Es gibt eine Zeitungsannonce in der South Carolina Gazette vom Dezember 35, 1735, wo er dann im Grunde sein ganzes Hab und Gut verkauft, was er mit aus Europa mitgebracht hat. Also Kleider, Perücken und alles Mögliche, was er so dabei hatte. Und es deutet also alles darauf hin, dass er mehr oder weniger jetzt bewusst die Entscheidung trifft, sein altes Leben hinter sich zu lassen und jetzt sich den Cherokees anzuschließen. Was weißt du über die Cherokees?
Nichts.
Sehr gut. Die Cherokees sind heute noch der größte existierende Stamm der indigenen Bevölkerung in Nordamerika. Die hatten einen Handelsvertrag mit South Carolina, also South Carolina war eine britische Kolonie. Und die begannen dann in den 1720er Jahren auch mit den Franzosen in Alabama zu handeln. Also man muss sich das vorstellen, dieses Gebiet ist mehr oder weniger, zum einen ist es eine britische Kolonie, also North Carolina, South Carolina, so diese Ecke. Dann weiter im Süden ist französische Kolonie, also Alabama, Louisiana, so. Und auf der anderen Seite, also noch weiter im Osten, sitzen die Spanier, also mit Florida und so. Das ist so die Ausgangslage. Mhm. Die Gründung Georgias lässt sich eben jetzt auch dahingehend interpretieren, dass die Cherokees stärker an die Briten gebunden werden sollten, weil nämlich diese Vertreter, die dann 1730 in London in London sind, die schließen mit König George II. Einen Freundschafts- und Handelsvertrag. Und der Priber, der lebt jetzt einige Zeit bei ihnen. Mehr noch, er integriert sich und passt auch sein Äußeres und seinen Lebensstil an und übernimmt dann auch politischen Einfluss dort. Noch ein kurzer Exkurs dazu. Das ist ja ein sehr bekanntes Motiv, dass europäische Siedler sich auch quasi den Natives anschließen.
Ja.
Das du vielleicht auch aus dem einen oder anderen Film kennst.
Ja.
und das war zu der Zeit.
Willst du jetzt den Film?
Wenn du jetzt wenn dir gerade einer einfällt, kannst du ja gerne sagen.
Na, zum Beispiel der mit dem Wolf tanzt.
Ja, richtig. Mit Kevin Costner.
Richtig. Seine Paraderolle.
Richtig. Also ich dachte, dass, wie heißt dieser Film mit dem Wasser?
Waterworld.
Ja,
Waterworld ist, das ist nicht seine Paraderolle, das ist quasi der Anfang, das Ende seiner Karriere gewesen.
Verstehe.
Oder war quasi das Ende. Ja. Ich meine, trotzdem ein interessanter Film, aber nicht gut.
Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich kann mich auch an der mit dem Wolf-Tanz kaum erinnern. Jedenfalls, es war zu dieser Zeit nicht unüblich, dass viele europäische Einwanderer sich dann eben den Native Americans angeschlossen haben und dann mit ihnen gelebt haben. Es gab auch von den Siedlern unterschiedliche Namen für solche Personen, also Renegades oder White Indians oder Squawmen sind das so Begriffe. Und die lassen sich aber auch unterscheiden. Also White Indians zum Beispiel sind Personen, die zunächst als Gefangene bei den Natives lebten und dann aber Gefallen fanden dort und dann freiwillig blieben. Und als Renegades, das waren wirklich die, die im Hinterland der britischen Kolonien aus Zivilisationskritik oder weil sie die Expansionspolitik der Kolonisatoren ablehnten, zu den Natives überliefen.
Okay.
Bei den französischen Siedlern nennt man die dann Waldläufer. Also das sind Personen, die immer mal wieder so die Seiten gewechselt haben, die mal bei den Natives lebten und mal dann wieder zu den Kolonien zurück sind. Davon gab es auch einige. Mhm. Und einen dieser Waldläufer werden wir auch noch kennenlernen im Laufe der Geschichte.
Okay.
Also Priber begibt sich jetzt also zu den Cherokees und der Weg dorthin ist relativ mühsam, denn er muss 800 Kilometer zurücklegen. Und kommt dann in Great Tellico an. Das war, zu dem Zeitpunkt lebten die Cherokees in einer Bergregion, die sich über die Staaten, die heutigen Staaten Tennessee und North Carolina so erstreckt hat. Vor allen Dingen, also es gab noch weitere Gebiete, aber das war so das Hauptgebiet. Und sie waren zu dem Zeitpunkt die größte Gruppe an Natives auf dem Gebiet der späteren Südstaaten. Sie gehörten der irokesischen Sprachfamilie an und sehr interessant ist auch ihre politische Organisation, denn es gab nicht die Cherokee, sondern es gab letztlich 60 politisch autonome Dörfer, die Absprachen miteinander getroffen haben, aber die nach außen nie als politische Einheit aufgetreten sind. Es war jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass Europäer bei den Cherokees lebten. Also in allen Dörfern lebten auch britische Händler. Also wie gesagt, der Handel war sozusagen sehr wichtig zu dem Zeitpunkt für die Briten. Also die wollten eben auch die haben eben den Handel auch mit den Cherokees forciert. Allerdings diese britischen Händler, die dort gelebt haben in den Dörfern, die haben sich nicht auch in ihrer Lebensart angepasst. Also die haben dort wirklich gelebt quasi wie die europäischen Kolonisatoren. Und es gibt jetzt einen Bericht eines britischen Händlers, der in dem Dorf lebt, in dem Priber jetzt in dem Priber auch lebt, und er sagt über den Priber Folgendes. Zitat: Da er ein großer Gelehrter war, meisterte er schnell ihre Sprache und sein einnehmendes Wesen gewann ihre Herzen im Flug. Er trimmte sein Haar nach Indianerart und bemalte sich wie sie, wobei er gewöhnlich fast nackt herumlief, bis auf Hemd und Lendentuch. Auch aß, trank, schlief und tanzte er, zog sich an und bemalte sich wie ein Indianer, so dass es kein leichtes war, ihn von den Einheimischen zu unterscheiden. Also Priber scheint sich von den Händlern abgegrenzt zu haben und eben versucht zu haben oder und hat sich dann voll integriert in die Cherokee-Gemeinschaft und hat dann ihre Sprache gelernt, und dauert nur wenige Jahre, da wird er dann durch Adoption und Heirat wirklich auch in die Gemeinschaft mit aufgenommen und er wurde dann sogar Würdenträger. Also er hat dann auch politische Aufgaben übernommen. Was er genau gemacht hat, wissen wir nicht, aber er hat auf jeden Fall versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Vieles von dem, was wir wissen über Priber, stammt aus einem Buch von James Adair, der als Händler dort gelebt hat und der das Buch geschrieben hat, The History of the American Indians, das er 1775 veröffentlicht hat. Und er hat wohl auch Priber getroffen und hat auch über ihn geschrieben. Nämlich schreibt er über den Priber, dass er anti-britische Propaganda betreiben würde und die Cherokee eben aufhetzen würde gegen die Briten. Mhm. Denn die Idee, die Priber hatte, war, dass die Cherokee-Gemeinschaft sich zentralisieren muss, dass sie eben auch mit den Franzosen Handel treiben sollten. Und er hat ihnen wohl klargemacht, dass die Expansion der britischen Kolonialisten eine Gefahr für sie darstellen würde, weshalb er ihnen vorgeschlagen hat oder weshalb er ihnen geraten hat, sich weniger abhängig zu machen von den Engländern und eben die Rivalität mit den Franzosen nutzen sollten, um sich als eigenständige Kraft zu behaupten. Mhm. Und dafür war es aber seiner Meinung nach notwendig, dass sie als Einheit auftreten. Dazu ein kurzer Exkurs. Die Kolonialregierung hatte nämlich auch ein Interesse daran, dass sie quasi einen anerkannten Sprecher haben, mit dem sie dann auch verhandeln können. Und dieser Sir Alexander Cumming, der die Cherokees nach London geholt hat, der hat einen dieser Cherokees auch zum Oberhaupt ernannt. Das war ein Cherokee mit Namen Moitoy. Und das war auch der, mit dem Priber zusammengearbeitet hat. Also das war auch der in dem Dorf eben so die wichtigste politische Figur war. Und mit ihm hat sich Priber also verbündet und mit ihm wollte er eben das Ziel der politischen Zentralisierung durchsetzen. Es kommt dann aber anders. Moitoy stirbt 1741 und das ist möglicherweise der Grund, warum Priber jetzt neue Pläne schmiedet, und das ist jetzt der Grund für diese Geschichte.
Okay.
Priber beschließt nämlich jetzt eine eigene Siedlung zu gründen, eine eigenständige Gemeinschaft, nämlich eine, und das ist jetzt das Neue und was für diese Zeit sehr, sehr früh ist, nämlich eine radikal utopische herrschaftsfreie Gesellschaft. Er nannte sie Königreich Paradies und wollte südlich des Cherokee-Gebietes am Fluss Kosawate seine Siedlung bauen. Und das wissen wir daher, weil es einen Bericht eines französischen Waldläufers gab von Antoine Bonfort. Der wird nämlich von den Cherokee gefangen genommen und in das Dorf gebracht, wo Priber auch war. Und Priber sagt dann zu ihm: kein Problem, du bist zwar jetzt gefangen genommen, aber eigentlich ist es ein super Glück für dich, weil ich werde nämlich jetzt eine neue Siedlung bauen und du kannst dabei sein. Und versucht ihn also von dieser Idee zu überzeugen. Er ist allerdings nicht sehr überzeugt und flüchtet nach 2 Monaten wieder nach Louisiana zurück. Was war das jetzt für eine Idee, die Priva hatte? Also es sollte eine Gesellschaft sein ohne Privateigentum, eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und es sollten, Zitat, Menschen aller Couleur und Komplexionen aufgenommen werden. Also alle, die sich an die Prinzipien seiner Regeln gehalten haben. Es sollte eine Republik ohne Herrschaft sein, nur mit Gemeinschaftseigentum, und das Leben sollte ohne Heiratskontakte funktionieren. Also man konnte sozusagen wechselnde Partner haben und Kinder, die gehörten dann der Gemeinschaft.
Okay.
Also diese Idee, die er da versucht zu verwirklichen, das ist eben so eine Mischung einerseits aus dem, was er jetzt bei den Cherokees so mitbekommen hat. Einige dieser Ideen quasi nimmt er damit, aber andere Ideen sind eben auch, also dieses komplett herrschaftsfrei zum Beispiel, das ist was man eben eher kennt aus so einer aufklärerischen und sozialutopischen Ideenwelt. Und er wird aber von den Briten denunziert und dort als, also dort wird eben verbreitet, dass er als Jesuit oder Agent für die Franzosen arbeitet. Und daraufhin gab es, oder nicht daraufhin, aber das war eben mit einer der Gründe, warum die Briten versucht haben, ihn loszuwerden. Und es gab dann einige Versuche, ihn zu verhaften und gefangen zu nehmen. Das scheitert dann erstmal 1739. Allerdings bricht Priva dann 1743 auf zu einer diplomatischen Mission, wo er sich mit französischen und spanischen Vertretern treffen will. Und die Briten, die bekommen das mit und lauern ihm auf und nehmen ihn dann gefangen. Und er war dann jetzt letztlich ein prominenter Gefangener, weshalb wir auch einiges über ihn wissen, weil erstens mal gibt es eben da Verhörprotokolle und es gab auch Journalisten, die ihn dann besucht haben. Und er wurde auf Fort Frederica gefangen gehalten und mehrfach vom Gründer Georgias, von dem vorher erwähnten General James Oglethorpe, auch verhört. Und interessant ist, dass der sich gar nicht rechtfertigt dafür, dass sie jetzt einen Deutschen einsperren und ihm gar nicht den Prozess machen. Also es wurde nie ein Prozess angestrebt, aber in den Schriften wird betont, dass er eine Bedrohung war für die englischen Kolonialinteressen. Und dass er eine Siedlung geplant hat, die eine Zuflucht für alle Kriminellen wäre, und dass sie das eben unterbinden mussten. Mhm. Bei seiner Festnahme war er wie ein Cherokee gekleidet, hatte aber ein Bündel an Manuskripten dabei, unter anderem ein für den Druck fertiggestelltes Buch mit dem Titel Paradise oder The Kingdom of Paradise. Er hatte außerdem dabei diverse ethnologische und linguistische Aufzeichnungen, also darunter war zum Beispiel auch ein Wörterbuch der Cherokee-Sprache. In der South Carolina Gazette gab es dann 1743 einen kurzen Bericht über Priva, und da heißt es, ich zitiere mal: Die Creek-Indianer haben schließlich Mr. Priva als Gefangenen hierher gebracht. Er ist ein außergewöhnliches Geschöpf. Er ist ein kleiner, hässlicher Mann, aber er spricht fast alle Sprachen fließend, insbesondere Englisch, Holländisch, Französisch, Lateinisch und Indianisch. Er spricht sehr abfällig gegen alle Religionen, aber hauptsächlich gegen die protestantische. Er hatte begonnen, eine Siedlung am Fuß der Berge unter den Cherokee zu begründen, eine Stadt als Zuflucht für alle Verbrecher, Schuldner und Sklaven, die vor der Justiz oder ihren Herren flüchten und alle Schutz finden würden. Man fand bei ihm ein von ihm selbst geschriebenes Buch, fertig zum Druck, das ihm gehört und auf das er stolz war und von dem er glaubt, dass es mittlerweile privat gedruckt worden ist. Aber er will nicht sagen, wo. Es zeigt die Art und Weise, wie die Flüchtlinge ernährt werden sollen, und legt die Grundsätze nieder, nach denen die Stadt zu regieren ist, der er den Namen Paradies gibt. Und dieser Bericht endet dann mit den Worten: Es ist ein Jammer, dass so viel Verstand so verschwendet wird. Ja, also seit seiner Inhaftierung in Fort Frederica auf der St. Simons Insel vor der Küste Georgias ist leider keine der Schriften Pribas wieder aufgetaucht. Priva stirbt vermutlich Mitte der 1740er Jahre, also er stirbt in Haft. Offenbar im Glauben, dass seine Schriften längst publiziert sind, aber leider ist keine seiner Schriften publiziert, zumindest wissen wir von keiner Publikation. Ich bin aber auf das Thema aufmerksam geworden, weil ich es gibt eine aktuelle Publikation, also ein Artikel von Olaf Briese ist erschienen im April 2017, und da hat der Autor einen neuen Quellenfund veröffentlicht, und zwar hat er das Inhaltsverzeichnis des Buchmanuskripts gefunden, das abgedruckt war in einer Londoner Zeitung von 1743.
Also, aber nur die Inhalts,
Genau. Leider nur das Inhaltsverzeichnis, was jetzt nicht so aufschlussreich ist. Also ich sag mal ein paar der Überschriften aus Privas Buch. Zum Beispiel heißt es da in der Einleitung, die Bedeutung und der Status der gegenwärtigen Glückseligkeit. Nächstes Kapitel, der Beweis einer bestehenden gegenwärtigen Glückseligkeit. Nächstes Kapitel, der Beweis gegenwärtiger Glückseligkeit kritisch befragt und diskutiert. Also,
ja.
Das ist so der erste Teil. Im zweiten Teil des Buches geht es also dann wahrscheinlich tatsächlich um so praktische Dinge des Zusammenlebens. Da gibt es nämlich Kapitel, die heißen Bekleidung, Wohnung, Regierung, Verteidigung und Angriff. Also so diese Geschichten. Mhm. Und im dritten Teil geht es dann wahrscheinlich um Eigentum, denn da heißen die Überschriften sowas wie betreffend künstlichen Luxus. Und es gibt ein Kapitel zu Beerdigungen.
Ja, wichtig.
Genau.
Er war federführend bei dieser Paradiesgeschichte. Das heißt, das Ganze ist mit ihm, also steht und fällt mit ihm, oder?
Genau, das heißt, da wurde auch nie, das wurde auch nie also in die Tat umgesetzt.
Ja, also es hat niemanden gegeben, der dann an seiner Stadt sich dran gemacht hat, dieses Ding umzusetzen.
Genau. Und das ist auch jetzt so das Fazit der Geschichte. Man kann vermuten, ja, dass wenn seine Manuskripte im Druck erschienen wären, dann wäre er heute nicht unbekannt, sondern wäre heute ein bedeutender Sozialutopist. Und er wäre vermutlich einer der ersten Ethnologen überhaupt, weil eben seine Schriften, seine ethnologischen Beobachtungen wahnsinnig wertvoll wären, weil er ja einige Zeit oder einige Jahre unter den Cherokees gelebt hat. Und weil er eben auch als einer der ersten ihre Sprache dokumentiert hätte.
Ja, ja.
Aber eben hätte. Also diese ganze Geschichte ist jetzt leider nur ein Konjunktiv. Ja, Richard, und das war jetzt meine Geschichte über den Christian Gottlieb Prieber. Und also eine Geschichte über ihn als Person, über die Kolonisierung Nordamerikas und die Cherokees. Und am Ende ist es halt eine Geschichte des der geschichtlichen Zufälle, beziehungsweise eine Geschichte, die mehr oder weniger nur im Konjunktiv stattfindet. Also was wäre gewesen, wenn, und dann wäre er wahrscheinlich jetzt wahnsinnig bedeutend und bekannt, aber so ist er jetzt total in Vergessenheit geraten. Aber so ist halt auch Geschichte, deshalb dachte ich mir, wäre das vielleicht ganz nett, mal sowas zu machen.
Ja, absolut. Also ich finde das aus mehreren Blickrichtungen interessant, weil wir natürlich dann ein bisschen Einblick kriegen drauf, wie es möglich war oder dass es möglich war, dass du einfach von Europa dann in die Kolonien gehst und dann Teil der Eingeborenen dort wirst. Und also das ist irgendwie so, dass das auch, also zu wissen, dass das was ist, was so verbreitet war, dass du dann auch unterschiedliche Termini gehabt hast für die Personen, die sich dann ihnen anschließen, das ist schon sehr spannend. Also ich sehe ein paar Parallelen, so ein bisschen in Struktur der Geschichte, also mit einer Person, die woanders hingeht und dann dort quasi eine neue, bessere Welt erschaffen will, in dieser Geschichte mit Roger Casement im 19. Beziehungsweise 20. Jahrhundert dann. Ja. Der ist ja auch nach Südamerika und nach Afrika gegangen und hat und war dann ja auch von den Briten, ich meine, er hat ursprünglich für die Briten gearbeitet, aber ist dann auch von den Briten, die haben das dann auch unterdrücken wollen, was er gemacht hat und wenngleich seine Bedeutung heutzutage andere ist als die Pribus-Bedeutung, es ist schon ganz ähnlich, ja. Also auch so ein Utopisten auf eine Art, ja.
Ja, beide. Absolut. Also was mir halt da jetzt auch mal nochmal klar geworden ist, was ich zwar wusste, aber was ich so in der Form noch nie nicht mehr so vor Augen hatte, ist das Bild, was wir jetzt im Kopf haben an indigener Bevölkerung und wie das Verhältnis zu den Kolonisatoren ist, das wird ja ganz massiv geprägt, auch dann durch die spätere Zeit, durch diese Frontierbewegung. Also das ist eigentlich noch, das ist dann eigentlich noch deutlich später. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Also das so wie wir so dieses Winnetou-Bild und so,
Winnetou.
Das ist alles ja einige Jahrzehnte später.
Das ist ja dann auch die Zeit, als viele dieser Stämme ja schon so marginalisiert waren. Ja? Also die haben ja dann wirklich nur noch so an den Fringes gelebt. Ja? Und es hat ja riesige Reiche geben, ja, also so dieser unterschiedlichen Stämme, die gerade während dieser Zeit ja auch sehr viel Macht gehabt haben und auch entsprechenden Reichtum etc. Und das ist dann zu der Zeit, die wir am meisten eigentlich verbinden, so mit diesem, Indianern und dem Wilden Westen, war das ja mehr oder weniger schon alles vorbei. Na, jetzt wäre es natürlich schon spannend, irgendwann einmal auch seine Schriften zu finden, oder?
Absolut, ja. Also
ich meine, das Interessante ist, wenn du dieses Inhaltsverzeichnis abgedruckt hast in einer Londoner Zeitung, wie unwahrscheinlich ist es dann, dass das ganze Manuskript auch irgendwo in England aufgetaucht ist und vielleicht noch dort liegt?
Klar, also es gibt auch noch Verhörprotokolle, von denen man ausgeht, dass sie noch in einem Bestand der British Library sein könnten.
Mhm.
Aber bislang sind die noch nicht aufgetaucht. Aber da könnte auf jeden Fall noch was nachkommen.
Ja. Ich meine, wenn man bedenkt, wie voll die Magazine von solchen Bibliotheken sind, mit Werken, die noch nicht katalogisiert worden sind, kann es gut sein, dass es irgendwo verstaubt liegt. Und nur der Entdeckung hart.
Ja, voll. Ja, aber es ist gleichzeitig natürlich auch so eine Geschichte, ja. Also man weiß nicht so recht, was den Priber dazu treibt, nach Nordamerika auszuwandern, wo er eigentlich, der hat hier in Sachsen Karriere gemacht, der hat eigentlich als promovierter Jurist gearbeitet, hat irgendwie Familie. Also was treibt ihn dazu, plötzlich alles aufzugeben und wirklich so sein Leben radikal zu ändern?
Ja, ist schon interessant. Ich meine, wie viele Kinder hat er gehabt?
7, wobei wahrscheinlich nur 4 überlebt haben.
Ja, aber trotzdem, das ist schon. Ich meine, warum geht man dann weg?
Ja.
Ich meine, beim Martha Gär haben wir es gewusst, ja. Warum man einfach abhaut, aber das ist schon, ja, das ist ein gewisses Mysterium, würde ich sagen.
Absolut.
Sehr gute Geschichte. Spannend. Also vor allem eben, ich mag ja auch solche Geschichten, die so Dinge beleuchten, die noch nicht 1000-mal beleuchtet worden sind, von unterschiedlichen Seiten und auch so diese Dinge. Also gerade wenn du sagst, jemand, der beinahe in Vergessenheit geraten wäre, ja, das ist sehr gut, weil das ist dann schon so, da weiß man, okay, das muss irgendwie speziell sein, dass er gerade nicht in Vergessenheit geraten ist. Gut, sehr schön. Dann, falls du diese Geschichte von Herrn Priber nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog.
Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, kann es entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm, da kann man kommentieren unter jeder Episode, oder auch auf Twitter, da haben wir einen Account, twitter.com/zeitsprungfm. Wir sind auch persönlich dort, ich @stormgrass, Daniel @Messner, dann natürlich auf Facebook, facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns ein E-Mail mit Feedback schreiben will, macht es an feedback@zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise schicken will, schickt die bitte nicht an die Feedback-Adresse, sondern an entweder Richard oder Daniel@zeitsprung.fm, weil es ist ja wichtig, dass wir beide nicht wissen, was der andere eventuell machen wird. Ja, und wer uns bewerten will, Reviews schreiben, Sterne vergeben oder was auch immer, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ihr findet auf der Seite alle Informationen, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und dieses Format unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Nancy, Steffen und Markus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Vielen Dank.
Tja, und dann, Richard?
Ja, dann bleibt uns eigentlich eh nur noch einer Person das letzte Wort zu geben, die es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Damn. Unser Podcast ist ja ein Fleckerlteppich. Richtig. Ja, und nach den angepeilten 5000 Episoden
Da haben wir vorher noch nicht drüber geredet, Richard. Das war nicht abgesprochen.
Nach den angepeilten 5000 Episoden, ja, ist dieser Fleckelteppich dann mehr oder weniger komplett.